Freunde des Seminars, Zuhörer, Zuschauer, Mitverfolger der einzelnen Teile, gerade der Offenbarung. Wir hatten am Samstag ein Seminar gehabt, Offenbarung, drei Teile. Und wir hatten da technische Schwierigkeiten gehabt. Vor allem in der ersten Einheit hatten wir zwar ein Bild, aber kein Ton. Aber auch in den zwei weiteren Teilen hatten wir kleine technische Schwierigkeit mit dem Ton. Ich denke, dass das bis nächstes Mal definitiv behoben sein wird. Wir wissen auch schon, woran es lag. Und wir konnten das zumindest kurzfristig so weit regeln, dass da die zwei weiteren Teile auch zu hören sind, auch wenn sie qualitativ zu wünschen übrig lassen. Aber auf jeden Fall für das nächste Mal wird das Problem beseitigt. Mein Anliegen ist, durch dieses Video heute diesen ersten Teil in gewisser Weise zusammenzufassen, so dass der Inhalt nicht ganz verloren geht. Ich werde euch versuchen, da hineinzunehmen, was ich in der ersten Einheit getan habe oder gelehrt habe. So könnt ihr das nachhören und es geht euch nicht so verloren. Von daher hoffe ich, dass euch zum Segen sein wird. Verzeiht, dass diese Störung für einige, die beim Livestream dabei waren, konnten nicht an diesem Samstag dabei sein aufgrund der technischen Störung. So, wie gesagt, dem will ich nachkommen und diese erste Einheit zusammenfassend euch ein Video darstellen und sagen, was reinstellen und zeigen, was ich gemacht habe. Wir sind in der Offenbarung, wir sind in Thyatira gewesen. Das heißt, die letzten Verse nochmal, dann die Verheißung, Vers 26, 27, 28, am letzten Wochenende eben angeschaut. Und dann sind wir gekommen zu einem Sardes oder kommen wir dann zu einer Gemeinde Sardes. Und da geht es da in diese ersten Gedanken und erste Hinführung zu diesem Sendschreiben. Also Ende von Kapitel 2 und da nehme ich euch einfach nochmal mit hinein, fasse es zusammen, was gemacht worden ist und wie gesagt, hoffe, dass das hilfreich ist. Kapitel 2 ab Vers 18 bis 29, das ist nochmal die Gemeinde Thyatira. Intensiv haben wir uns damit beschäftigt, um was geht es. Ich möchte mal ganz grob nochmal daran erinnern, welche Einheiten oder wo wir uns da befinden. Dazu möchte ich euch ein Schaubild nochmal zeigen. Und zwar das Schaubild von dem siebenarmigen Leuchter, der die Gemeinden repräsentiert, ihre Leuchtkraft und der Aufbau. Im Zentrum stehen die Gemeinde Pergamon, Thyatira und Sardes und Thyatira eben besonders im Zentrum der sieben Sendschreiben. Also angefangen von Ephesus, die Gemeinde, die Christus aus den Augen verloren hat, die Christus nicht mehr im Zentrum hat, das ist die Gemeinde Ephesus, die am Anfang, das ist ihre große Gefahr, obwohl sie orthodox ausgerichtet ist, das heißt sehr stark an der Schrift und an der Tradition festgehalten hat, viel geprüft hat, doch was sie letztendlich aber auch was vergessen hat, um wen es sich das Ganze dreht und wer in der Mitte und im Mittelpunkt steht, und das ist Christus. Und das war die Gefahr, die wir in Ephesus uns angeschaut haben. Das führte uns zu der zweiten Gefahr, und zwar die Verfolgung von außen, die Bedrängnis als Prüfung der Gemeinde in Smyrna, die viel leiden musste und viel erleiden musste wegen dem Evangelium und sie eben von außen verfolgt worden ist. Da richtet Jesus sie aus und ermutigt sie durchzuhalten. Das führt uns zu der nächsten Gemeinde und Pergamon. Und Pergamon hat an sich selbst, bekommt viel Lob, aber auch einen Tadel. Und der Tadel besteht darin, dass diese Gemeinde die Tendenzen der Toleranz entwickelt hat. Das heißt, sie hat Irrlehrer in ihrer Mitte akzeptiert. Sie war selbst noch nicht so, dass sie diese Lehre angenommen hat und diese Lehre selbst gelebt hat. Das ist nicht das Problem in Pergamon gewesen. Aber sie hat eben eine Toleranz an den Tag gelegt, die eben die Irrlehrer in ihrer Mitte akzeptiert haben. Und das ist der erste Schritt. Und das ist auch darum, habe ich das hier rot anmarkiert. Da ist die Gefahr dieser Gemeinde, dass sie die Toleranz gegenüber der Irrlehrer hat. Und warum? Sie bringen eine andere Lehre, ein anderes Wort, ein anderes Evangelium, das verführerisch ist, das gefährlich ist. Jesus setzt das in Bezug zu Biliam im Alten Testament. Auch das haben wir uns intensiver angeschaut, dass die Gemeinde dazu bringen soll, von Christus und vom Evangelium abzubringen. In gleicher Weise ist das eine sehr verführerische Lehre, nicht durchzuschaubar. Sie hatten es, wie gesagt, nicht bewusst getan, haben nicht gemerkt, dass aber ihre Toleranz die Gefahr mit sich bringt, die dann eben in der Gemeinde in Thyatira sich manifestierte. Von der Toleranz kommen wir zu der Akzeptanz, und das ist hier. Das ist diese Gemeinde, kommen wir zu der Akzeptanz, und die Gemeinde wird geistlich krank, und im Schwerpunkt, und das habe ich versucht deutlich zu machen, es geht immer um Lehre. In dem Fall ist hier eine falsche Prophetin, eine Irrlehrerin, die Gemeinde dazu jetzt verführt. Und während in Pergamon es noch akzeptiert wurde, toleriert wurde, selbst aber dann noch nicht gelebt worden ist. Aber diese Toleranz führte eben dann zur Akzeptanz, und das führte dazu, dass die Christen in Thyatira oder einige aus Thyatira dieser Lehre nachgelaufen sind und somit auch da Unzucht und Götzendienst betrieben haben und geistlich krank geworden sind. Jesus schreibt und sagt, ich aufs Bett gelegt. Und das ist ein Bild, dass da geistlich diese Gemeinde krank war. Von der Toleranz kam eben zur Akzeptanz. Ich möchte das betonen und das einfach nochmal deutlich machen, dass hier an dieser Stelle, dass da, wo wir bestimmte Sünden in unserem Leben oder Haltungen oder Lehren anfangen zu tolerieren, wir gar nicht sie richtig für richtig finden oder sagen, das stimmt, danach müssen wir leben, sondern anfangen, diesen Zeitgeist der Toleranz zu praktizieren, dann wird es unweigerlich dazu führen, dass das aus dieser Toleranz irgendwann mal die Akzeptanz ist. Ich bin mir sicher, ihr kennt das aus eurem eigenen Leben. Am Anfang ist einem klar, dass es Sünde ist. Dann kommt man dazu, dass man anfängt, das zu tolerieren und sagt, ich tue es ja selbst nicht. Irgendwann mal merkt man aber, dass man das akzeptiert und sagt, also schlimm ist es doch gar nicht. Und dann kommt in die Folge, und das ist dann, was dann in Sardes kommt, und das gucken wir uns dann auch in den nächsten Einheiten an, was in Sardes kommt, das ist dann die Vermischung. Und das Urteil ist geistlich tot. Also man bezeichnet sich zwar als lebendig, aber die Folgen der Toleranz und der Akzeptanz ist geistlich tot. Wir können das kirchengeschichtlich nachverfolgen und wirklich nachzeichnen, dass die Gemeinden, da wo die Gemeinden eine Toleranz gegenüber der Welt und gegenüber der Irrlehre gelebt haben, sie irgendwo mal in die Akzeptanz kamen, und die Folge darauf war, dass diese Vermischung mit der Irrlehre, dass sie eben den geistlichen Tod der Gemeinde gebracht haben. Und viele, viele, viele Kirchen und Gemeinden sind in diese Richtung geistlich tot. Sie sind diesen Weg gegangen und haben diese Konsequenz. Also das ist das einfach mal als Erinnerung, wo wir uns befinden. Dann kommen wir zu Philadelphia. Auch die Philadelphia-Gemeinde steht nicht ohne Grund an dieser Stelle. Das werden wir uns anschauen. Da gibt es eine Verbindung zwischen Sardes und Philadelphia. Warum unmittelbar nach Sardes, nach diesem geistlichen Tod, aber hier die Philadelphia-Gemeinde von Jesus beschrieben wird. Das, wie gesagt, das kommt noch, das schauen wir uns an, und das führt uns dann eben zu der Laodicea, einer lauen Gemeinde. Worauf ich nochmal hinweisen möchte und euch daran erinnern möchte, das heißt, es gibt nicht nur eine innere Logik im Aufbau der sieben Sendschreiben. Also von Ephesus kommt man zu Smyrna, von Smyrna zu Pergamon, von Pergamon zu Thyatira und so weiter, sondern es gibt auch diese Bezüge innerhalb der Sendschreiben. Das heißt, Ephesus hat einen Bezug zu Laodicea, Smyrna hat einen Bezug zu Philadelphia, Pergamon zu Sardes, und Thyatira steht in der Mitte und ist so das Herzstück bzw. ja, die Mitte dieser Sendschreiben, sieht man allein dadurch, dass es den größten Umfang auch an der Botschaft hat. Und Jesus in ihr sagt, in Vers 23, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Also das Das, was in die Akzeptanz in Thyatira ist, repräsentativ für alle Gemeinden. Das ist das Herzstück, damit alle Gemeinden erkennen. Also, das ist mal ein grober Überblick oder ein grober Einstieg in das Seminar gewesen. Und als Erinnerung, wo wir uns befinden, wir sind jetzt am Ende von Thyatira und kommen dann zu Sardes. Bevor wir aber dahin kommen, und zwei Sachen. Das erste ist, ich möchte mit euch, genau, ich schalte mir das mal wieder um, ich möchte mit euch noch etwas betonen oder etwas aufzeigen, gerade von Thyatira aus, ab der nächsten Einheit, und das ist wieder aufgenommen, auch wenn der Ton da wirklich nicht angenehm ist, zeige ich euch noch, was die Bedeutung des Eisernen Stabs und des Morgensterns ist. Das ist in der Lektion 2, aber da, wie gesagt, könnt ihr das schon hören. Was ich aber noch gemacht habe und das auch an dieser Stelle noch zeigen möchte, ist, um was für eine Art der Akzeptanz und Irrlehre es hier handelt. Ich halte es für wichtig, dass wir das begreifen, dass die Offenbarung gedeutet werden muss. Das sind geistliche Bilder, genauso wie Biljam nicht buchstäblich Biljam war. Er war ja schon längst tot, er war ja umgebracht worden. In Könige können wir das nachlesen. So, es geht nicht buchstäblich um Biljam. Und genauso hier auch geht es nicht um Isabel, die falsche Prophetin. Das ist nicht buchstäblich Isabel. Isabel auch ist umgebracht worden, das hat sie das Gericht empfangen. So, mit diesen Namen werden Bezüge geschaffen zum Alten Testament und zu Begebenheiten des Alten Testaments, um uns geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. So, wenn hier also die Rede ist, dass hier eine falsche Prophetin mit Namen Isabel die Gemeinde verführt, Unzucht zu treiben und Götzendienst zu essen, dann ist das auch ein Bild und wir müssen es verstehen, um was es hier geht. Ich möchte damit deutlich machen, dass im Fokus ist nicht der Götzendienst, der damals zu der damaligen Zeit in Thyatira mal an der Tagesordnung war und das Teilhaben an Götzenopferfesten, Teilhaben am Götzendienst selbst und Unzucht in Bezug auf die Hurereien beziehungsweise mit den Prostituierten der Tempel in Verbindung gebracht werden. Wenn das so ist, ich sage so, dann hat das mit den meisten von uns heute nicht mehr viel zu tun. Wir haben nicht das Problem, dass wir, wenn wir zum Metzger gehen, uns überlegen, oh, wurde das einem Götzen geopfert oder nicht, dürfen wir es essen oder nicht essen. Wir haben nicht den Bezug, dass wir, wenn wir Verträge schließen und gesellschaftskonform leben, dass wir an irgendwelchen Festen mit Unzuchtcharakter teilhaben müssen, sonst sind wir nicht in der Lage, in der Gesellschaft zu leben, wie es damals war. Das ist nicht das, was auch die Botschaft ist, auch wenn es im Thyatira vielleicht der Fall war und solche Praktiken an der Tagesordnung waren. So ist die Botschaft weit darüber hinaus. Wir müssen diese Bilder deuten und das sind geistliche Bilder. Ich möchte euch damit das kurz so illustrieren. Im Alten Testament wird das Volk Gottes als eine Frau Gottes beschrieben, die Gott mit Gott sich verlobt hat und geheiratet hat. Er hat sie gefunden, hat sie gereinigt, hat sie geheiligt und hat sie geheiratet und hat einen Bund mit ihr geschlossen. Das ist ein Bild einer Ehe. Und wenn Gott sagt, dass Israel mit Unzucht treibt und als eine Hure sogar beschreibt, die fremd geht, dann meint er nicht, dass Israel buchstäblich Gott mit einem anderen Gott betrügt und buchstäblich intim wird und mit ihm ins Bett geht. Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Sondern in dem Moment, wo Israel sich auf einen anderen Gott verlassen hat, ihre Rettung oder Segen oder Fruchtbarkeit oder Reichtum oder Land oder was weiß ich, Schutz, sich von anderen Göttern erbeten hat, wie zum Beispiel Baal oder so. Das heißt, sie haben ihn angebetet, einen anderen Gott, sie haben von einem anderen Gott Rettung bekommen wollen, dann bezeichnet Gott das als Unzucht. Das heißt, da gehen sie mit Gott oder brechen sie diesen Bund, den Gott mit diesem Volk geschlossen hat. Also Unzucht und Götzendienst wird in dem Zusammenhang gebraucht, um aufzuzeigen, dass den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, hier gebrochen wird. Also was ich damit sagen will, es geht nicht um eine buchstäbliche Unzucht, einen buchstäblichen Götzendienst in erster Linie, sondern um einen geistlichen Götzendienst, einen geistlichen Ehebruch. Und das trifft hier auch auf die Gemeinde in Thyatira oder auf die Gemeinde Jesu zu. Auch Jesus hat sich eine Braut verlobt und hat mit ihr einen Bund eingegangen, einen neuen Bund. Und das Bild ist das gleiche, gerade die Offenbarung beschreibt das hier. Und er zeigt damit auch deutlich, dass hier ein Bund besteht und eine Beziehung besteht. Und in gleicher Weise, wenn die Gemeinde sich auf etwas anderes verlässt, auf etwas anderes hofft, auf ihre Hoffnung, auf ihre Rettung und Segen, auf etwas anderes setzt, als auf Jesus und seinen Bund, dann begeht sie ebenfalls Unzucht oder Götzendienst. Das heißt, da wo ihr Herz ist, da ist ihr Gott. Und die Bibel beschreibt und sagt, dass es eben Götzendienst, wenn sie sich eben auf etwas anderes verlässt. Lasst uns das runterbrechen. Das heißt, wenn wir oder die Irrlehre und die bestehen dahin, und vor allem die Irrlehre der Isabel bestand dahin, dass die Gemeinde Jesu sich von Jesus Christus abwendete, von ihrem Bräutigam, und ihre Hoffnung auf andere Dinge gesetzt hat als auf Jesus allein. Wir können das in erster Linie müssen wir das in Bezug setzen auf unsere Rettung. Das heißt, in dem Moment, wo ist die Irrlehre und die falsche Lehre und die Verführung und der Götzendienst und Ehebruch darin, wenn die Gemeinde sich dem Evangelium abwendet und sich anderen Lehren oder anderen Maßstäben und anderen Überzeugungen, was die Rettung des Menschen anbetrifft. Wenn die Gemeinde sich auf andere Dinge einlässt, dann begeht sie da eben diesen Bruch oder Unzucht und Ehebruch, geistlich gesehen. Das ist wichtig, dass wir das begreifen, dass es hier um eine geistliche Angelegenheit geht. Hier geht es nicht in erster Linie um buchstäblich, dass die Gemeindeglieder mit anderen Frauen oder mit anderen Männern schlafen und somit in Unzucht leben. Auch das ist der Fall in der Gemeinde, auch das ist Sünde, aber das ist hier nicht der Punkt, das ist hier nicht der Schwerpunkt. Hier geht die Irrlehre und diese Akzeptanz, dass es andere Wege gibt, wie man zu Gott kommt zum Beispiel, dass es andere Wege gibt, der Toleranz und der Akzeptanz, das sind alles Gläubige, das sind alles Religionen, das sind alles Wege, es sind verschiedene Wege des Glücks, verschiedene Wege des Lebens, und das Christentum ist vielleicht eins von ihnen, aber nicht allein als der einzige wahre Weg zum Vater, als der einzige wahre Weg zu Gott. Und eben an dieser Stelle, wenn man das aufgibt, und da war zuerst Toleranz anderes Gläubigen, andere Denkenden in Pergamon, das war aber raffiniert und eine Falle, so haben sie sich eingeschlichen in die Gemeinde. Jesus warnte sie und warnte sie, mit dem Wort Gottes zu bekämpfen. Dann kommt der zweite Schritt, die Akzeptanz, dass es diese Lehre, dass es andere Wege gibt und andere Ausrichtungen. Und das führt eben dazu, wenn die Gemeinde sich darauf einlässt, dass sie Christus aufgibt und letztendlich auch geistlich tot wird. Das kommt dann in Sardes. Um das aufzuzeigen, um was es hier geht, möchte ich euch dieses Prinzip dieser Frau aufzeigen. Und zwar von der Offenbarung her ein, zwei Stellen hier deutlich machen. Es wird nicht ohne Grund diese Irrlehre als eine Lehre der Frau bezeichnet. Die Rolle der Frau in der Gemeinde und des Lehrens und so weiter habe ich in anderen Videos oder bei anderen Gelegenheiten schon zur Stellung bezogen und gelehrt. Ihr könnt es nachhören. Hier möchte ich den Fokus legen. Die Offenbarung stellt im Prinzip zwei Frauen vor. Sie steht zwei Städte vor. Nur als Beispiel. Die steht auf der einen Seite, stellt sie eine Frau vor, eine Braut, die Jesus sich heiligt und reinigt und sie darstellt als fehlerlos und ohne Tadel in reinen Gewändern. Das ist die Braut Christi. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Frau und sie wird dargestellt als eine Hure, als eine, die in Unzucht lebt, als eine, die verführt und tötet und all diese Dinge. So, es gibt in der Offenbarung zwei Frauen. Genauso werden zwei Städte bezeichnet. Und die werden mit den beiden Frauen in Bezug gesetzt. Zum Beispiel gibt es eine, diese Frau, die reine Frau, die Braut Christi, die wird in Bezug mit dem neuen Jerusalem, mit dem himmlischen, mit der himmlischen Stadt in Bezug gesetzt. Und wie Jesus sie baut und letztendlich dann vollkommen die vom Himmel herabkommt. Und das ist das neue Jerusalem. Also die Braut ist zugleich auch eine Stadt. Und diese Stadt ist das neue Jerusalem. Rein wie Gold und all, mit all diesen Bildern. Auf der anderen Seite wird diese hebräische, hurische Frau auch beschrieben und auch mit einer anderen Stadt in Bezug gesetzt, und zwar mit Babylon. Und das ist eine andere Stadt. Und sie ist irdisch und sie ist weltlich und sie ist unrein und voller Unzucht und Habsucht und Götzendienst. Und diese beiden Frauen werden synonym mit den beiden Städten in Bezug gebracht. Und ich, wenn ihr mit mir jetzt in Kapitel 17 und 18 in Offenbarung geht, da bekommen wir ein tieferes Verständnis von dieser Lehre der Isabel, wen sie da repräsentiert. Wir können andersrum sagen, dass am Anfang in den Sendschreiben wir das Problem der Gemeinde offenbart bekommen, in groben Zügen uns gesagt wird, wo die Probleme sind. Und ab Kapitel 4 wird das Ganze erklärt und vertieft. Und so wird auch diese Irrlehre, die Gemeinde zerstört, die Jesus dann bekämpft und letztendlich auch vernichtet, wird uns dann später vertieft und gezeigt. Und unter anderem Kapitel 17, Kapitel 18 wird uns diese Frau bzw. diese Stadt vorgestellt. Kapitel 17, ich lese mal an ab Vers 1. Und das kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit ihr und sprach, komm mit mir, das ist Johannes, und sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sich trunken geworden von ihrem Wein ihrer Unzucht. Also hier wird diese Hure uns vorgestellt, und das ist diese Hure Babylon. Es ist nicht buchstäblich eine Frau, es ist auch nicht buchstäblich eine Stadt, sondern eine Frau repräsentiert etwas und eine Stadt repräsentiert was und steht für etwas. Was das und wie das alles zusammenhängt, das machen wir dann, wenn Gott will, wenn wir dazu kommen. Ich habe vor, wirklich, je länger ich das tue, immer schneller zu werden. Ich möchte euch nicht auf zu lange Zeit vertrösten. Also ich will jetzt nicht im Einzelnen das alles auslegen, aber euch einfach etwas deutlich machen, dass die Unzucht, von der wir in Thyatira leben und die durch Isabel hineingebracht worden ist, in Kapitel 17, 18 bei der Hure Babylon uns erklärt wird, was es eigentlich ist. In dem Fall ist hier die Rede von dieser einen Hure, die an den vielen Wassern sitzt. Und viele Wasser stehen repräsentativ für Völkerschaften, für Völkermeere. So, diese Frau und diese Stadt, ich fasse es kurz zusammen, repräsentiert die Philosophie und die Mechanismen und die Prinzipien dieser Welt. Also sie sind etwas, was entgegen dem Willen Gottes steht. Sie stehen im Gegensatz zu der himmlischen Stadt, stehen sie für die irdische Stadt. Die stehen im Gegensatz zu den himmlischen Prinzipien, zu den Prinzipien des Reiches Gottes. Sie stehen für die Prinzipien dieser Welt und für das Reich dieser Welt, das Reich der Finsternis und nicht das Reich des Lichts. So, sie repräsentieren und in verschiedenster Art und Weise, obwohl wie wirtschaftlich, wie religiös, wie politisch, dafür steht Babylon. Es steht für ein antichristliches Prinzip, ein antichristliches System. Und das ist, was wir kennen und was wir als Welt in der Bibel lesen. Das ist die Prinzipien dieser Welt, was wir weder lieben und noch an ihnen anhängen und noch sie fördern. Sondern wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Und diese Hure verführt die Menschen. Sie verführt die Könige, sie verführt sie dazu, Unzucht zu treiben. Das heißt, sich von Gott abzuwenden und ihr Wohl und ihr Leben und ihr Glück an diese Dinge zu hängen und von diesen Dingen abhängig zu machen, auf diese Dinge auszurichten, sich nach diesen Dingen zu streben. Das ist, was diese Hure tut. Sie verführt die Menschen, sich von Gott abzuwenden und der Welt sich zuzuwenden, mit all den Aspekten, die es gibt. Ich möchte nochmal lesen, Ja, genau. Der Engel sagt, sie durch den Wein ihrer Unzucht. Das Bild ist folgendes. Durch Alkohol oder durch den Wein, das benebelt die Sinne, das macht den Menschen willenlos, beziehungsweise öffnet seinen Willen für andere Dinge, wenn er nämlich besonnen ist und nicht betrunken ist, ist er nüchtern, er ist in der Lage zu prüfen, ist es richtig, nicht richtig, er ist wachsam. Derjenigen, der aber betrunken ist, der ist benebelt, der ist nicht in der Lage zu prüfen, er ist ausgeliefert und neigt nur noch dazu, da seinen Bedürfnissen bzw. seinen Begierden zu folgen. Er kann sich selbst nicht kontrollieren und all diese Dinge. Und da, so ist das Bild. Dieser Frau, dieser Irrlehre, sie bringt dazu da, die Menschen dazu, nicht mehr in der Lage zu sein, den Willen Gottes zu prüfen, nicht mehr in der Lage zu sein, zu unterscheiden, was gut und böse ist, sondern sich hinzugeben und im Prinzip in dieser Welt zu folgen und unmündig da zu sein, ja, getrieben zu sein, verführt zu sein, benebelt zu sein, willenlos zu sein. So, das ist, dafür steht diese Irrlehre. Und ich lese einfach nur ein paar Verse weiter, ist davon die Rede, dass diese Frau auf einem Tier reitet, auf einem Drachen reitet. Und dieser Drache, das ist die alte Schlange, das ist der Teufel. Das heißt, sie kooperieren die Prinzipien dieser Welt. Und diese Verführerin, diese Frau, sie reitet und hat ihre Macht von dem Drachen, von dem Teufel. Also sie stehen in einer engen Beziehung. Und es geht darum, dass sie Unzucht treiben. In Vers 5 heißt es, und sie hatte an der Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die große Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also diese Frau ist nicht, wie viele meinen, die katholische Kirche, ich meine hier andere meinen die Landeskirche oder die meinen die Kirche an sich selbst. Das ist diese Frau repräsentiert das antigöttliche System, ein Gräuel der Erde. Es ist ein Geheimnis. Es ist nicht offensichtlich, es muss man deuten. Es ist ein Geheimnis. Es ist auch nicht buchstäblich Babylon. Und somit, ja, das ist es nicht, sondern es ist ein geistliches Prinzip, ein weltliches Prinzip. Im Kapitel 18 wird uns der Untergang dieser Frau bezeichnet, beschrieben. Und da wird deutlich, was eigentlich diese Frau ist. Vers 2 heißt es, und er rief mit starker Stimme der Engel und sprach, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jeden unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unrein gehassten Vogels. Also das, hier wird gezeigt, was steckt in ihr oder was treibt sie an. Und das hier ist die Rede von unreinen Geistern, von Dämonen. Von wem wird sie geritten? Von wem wird sie bewohnt? Wer beherrscht sie? Wer treibt sie an? Vers 3, denn von dem Wein ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde und durch ihre Kraft, ihre Üppigkeit sind sie reich geworden. Und ich denke, das ist jetzt der Schlüssel zum Verständnis, was diese Frau ist und was die Verführung und die Unzucht ist. Durch das, was sie gesagt hat, durch das, was sie gelehrt hat, sie hat dazu die Menschen dazu gebracht, ihr Leben auf den Reichtum und auf dieser Welt zu setzen. Hier ist die Rede von Königen, hier ist die Rede von Kaufleuten, hier ist die Rede von Üppigkeit und Reichtum. Es ist das Streben nach in dieser Welt nach Streben, reich zu werden, in welcher Hinsicht auch immer. Aber das sind die Prinzipien dieser Welt. Als das Gericht an ihr vollzogen wird, ab Vers 21, schaut mal, was da steht. Und ein starker Engel hob einen Stein wie einen großen Mühlstein auf und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Also jetzt gebraucht der Engel dieses Bild eines Mühlsteins, das um den Hals geworfen, gehängt und ins Meer geworfen werden. Das erinnert uns an die Warnung Jesu, mit denen, die Kleinen, die an ihn glauben, zur Sünde versucht werden. Was mit denen, die sie zur Sünde versucht werden, passiert in Matthäus 18, das ist der Abschnitt, ich lese ab Vers 6, wenn aber jemand einer dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen, denn es ist notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Also dieser Mühlstein, sagt Jesus, der Welt. Die Welt bringt die Seinen in Versuchung und bringt sie zum Sündigen. Und Jesus sagt, wehe dem, das passiert. Die Hure Babylon ist die Welt und sie ist die, die den Mühlstein bekommt. Die ausführenden Organe sind Menschen, die in der Welt leben und die von der Welt beherrscht werden und die von den Dämonen bzw. von den unreinen Geistern angetrieben werden, das heißt selbst vom Teufel angetrieben werden und diese Dinge tun. Also die Unzucht, die wir hier haben, ist die Prinzipien dieser Welt. Schaut mal ab Vers zurück in die Offenbarung 18. Interessant, gell? Matthäus 18 ist die Rede von der Welt und von dem Mühlstein und von dem Gericht darüber. Und hier Offenbarung Kapitel 18 haben wir hier das Gleiche. Uns wird das Gleiche berichtet. Auch ist die Rede von einem Mühlstein, der ins Meer geworfen wird. Und eben der Stadt Babylon, die damit vernichtet wird. Also das Prinzip der Welt wird vernichtet. Im Vers 22. Und die Stimme der Harfensänger und der Musiker und der Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in ihr gehört. Und nie mehr ein Künstler irgendeine Kunst in dir gefunden. Und das Geräusch des Mühlsteins nie mehr in ihr gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in ihr scheinen und die Stimme von Bräutigam und Braut wird nie mehr in ihr gehört werden, denn die Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Also als dieses Prinzip, als die Hure Babylon gerichtet wird und vernichtet wird an einem Tag, dann geht alles verloren und bestimmte Dinge werden nicht gefunden. Und wenn wir anschauen, welche Dinge nicht gefunden, hier ist die Rede von Musik, hier ist die Rede von Kunst, hier ist die Rede von Lebensstil, von Heiraten und Verheiraten, hier ist die Rede von Kaufleuten und von all diesen Dingen. Das ist das, was uns als Welt hier ausmacht. Und das ist die Versuchung. Kurz nehme ich euch da hinein, warum ist das wichtig? Wenn wir also nochmal zurückgehen in Offenbarung Kapitel 2 zu Thyatira und von einer Frau hören, die in dem Fall Isabel heißt, und von einer Frau hören, die Gemeinde verführt, Unzucht zu treiben und Götzendienst zu treiben, dann ist dabei weit mehr gedacht, als nur, dass sie dann in den Tempel, im Götzentempel mit den Tempelhuren geschlafen haben oder dass sie Götzenopferfleisch gegessen haben. Das ist viel zu kurz, wenn wir meinen, das ist die Botschaft und das ist das Problem der Gemeinde gewesen. Sondern die Verführung ist, wegzubringen von Jesus Christus, wegzubringen von dem Evangelium, wegzubringen von ihrer von der Botschaft des Reiches Gottes. Und sie wollte sie wegbringen und an die Welt binden. Die Welt hat verschiedene Gesichter und das wird die Offenbarung dann uns auch offenbaren, welche Gesichter das alles hat, ob materiell, politisch, wirtschaftlich. Aber diese große Hure, sie sorgt, und das ist das einzige Bestreben, sie sorgt dafür und sie verführt die Kinder Gottes, ihre Hoffnung auf andere Dinge zu setzen und nicht auf Christus selbst. Es ist wichtig zu begreifen, weil sonst wissen wir nicht, welche Botschaft für uns gilt und auch heute für uns gilt und in welcher Gefahr die Gemeinde heute steht, die dieses Wort liest und das gilt ihr heute. Es ist nicht so, dass es nur Thyatira galt und gilt uns nicht. Genauso wenig ist es nicht so, dass es irgendeine Gemeinde nach der Entrückung gilt und uns auch nicht. Die Botschaft gilt uns und wir müssen verstehen, was Jesus der Gemeinde auch heute zu sagen hat. Er sagt nicht, damit alle Gemeinden erkennen. Darum geht es. Alle Gemeinden erkennen, was Jesus uns zu sagen hat. Jesus hat ja gesagt, auch dieser Gemeinde, dass er Oder er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Ich geht mit mir in Thyatira nochmal Kapitel 2, Abvers 24. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Also alle, die diese Verführung, sich dieser Welt anzuhängen, und letztendlich sind es die Tiefen Satans, da steckt der Satan dahinter, hinter diesem Prinzip. Alle, die das nicht getan haben, er redet von einem Überrest. Was für eine herrliche Botschaft. Jesus hat überall seinen Überrest und er bewahrt seinen Überrest. Und an die sagt er Folgendes. Schaut mal, was er ihnen sagt, Vers 25. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Er gibt ihnen einen Auftrag und sagt, sie sollen etwas festhalten, was sie haben. Was haben sie? Nicht ihre eigenen Werke, sie haben nicht ihre eigene Frömmigkeit, sie haben nicht ihren eigenen Fleiß, nicht ihre Verdienste, nicht ihr Reichtum, nicht ihr Erfolg, nicht ihre Stellung in dieser Welt, nicht ihre Berufe, nicht ihre Häuser. Daran hängt es nicht. Nicht ihre Werke, nicht ihre Leistung, nicht ihre Intelligenz. Jesus sagt, was sie festhalten sollen. Schaut mal, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Darum geht's. Darum geht es hier. Was sollen sie bewahren? Was dürfen sie nicht verlieren? Wo war die Verführung? Seine Werke zu verlieren. Seine Werke aufzugeben. Und auf ihre Werke und die Werke dieser Welt sich zu verlassen. Und das ist es, wer meine Werke bis ans Ende bewahrt. Was sind seine Werke? Das ist das Erlösungswerk Jesu Christi, das sich mannigfaltig zeigt in der Erwählung, in der Berufung, in der Rechtfertigung, in der Heiligung und in der Verherrlichung. Das ist letztendlich, was die Offenbarung zeigt. Das ist die Werke Jesu, wie er seine Gemeinde, die er sich erkauft hat durch sein teures Blut, wie er sie sich auch vollendet darstellt. Das heißt, die Werke, die Jesus an der Gemeinde und für die Gemeinde tut, das soll die Gemeinde bewahren. Sie sollen nicht ihre Werke bewahren, nicht ihre Leistung, nicht ihre Frömmigkeit, nicht ihres, sondern sie soll das bewahren, was Jesus getan hat. Und da liegt die große Verführung. So ist die Verführung und Unzucht und Götzendienst ist das, wenn wir unsere Hoffnung auf etwas anderes setzen als auf Jesus Christus. Ich möchte euch kurz zeigen, noch eine Sache und damit diese erste Stunde oder diese Hinführung damit abschließen, im Jakobusbrief, Kapitel 4. Jakobusbrief, Kapitel 4, wird das deutlich gemacht. Moment, ich habe es gleich. Jakobus, Kapitel 4, schreibt, woher kommen Kriege? Woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also hier macht er deutlich, all das, was kommt, es ist absolut selbstsüchtig, es ist egoistisch, es ist begründet in den Lüsten, in den Begierden und letztendlich darin, dass man Gott nicht bittet, dass er es einem gibt. Also Gott genügt nicht, Jesus genügt nicht. Man fragt ihn auch, man glaubt gar nicht, dass er einem das gibt, was man braucht und dass es reicht, was er einem gibt. Sondern man hat permanent Gelüste nach eigenen Begierden, nach eigenen Lüsten. Und man bittet nicht Gott, denn wenn man Gott bittet, dann sagt man was? Ich krieg's nicht hin, ich brauche Hilfe. Also man bittet nicht, warum? Weil man sich selbst für fähig erklärt und sagt, ich krieg's hin. Ich kann das machen. Und dann zeigt Jakobus natürlich, auf welchem Weg man das bekommt. Und das hat was mit Kriegen zu tun, das hat mit Töten zu tun, weil man holt sich das, was man will und was man braucht. Dann geht er weiter und sagt, aber wenn ihr bittet, sagt er, wenn ihr doch dazu kommt, merkt, okay, wir brauchen es, dann bittet ihr und fangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, da geht es darum, da kommt man nicht wirklich im Anliegen und dass man von Gott das erbittet, was er eingibt, sondern man sagt nur, Gott gib mir das, was ich will. Das ist eine Denkweise, das ist ein Prinzip dieser Welt. Das ist ein selbstsüchtiges, egoistisches Prinzip dieser Welt. Und letztendlich, das sind die Tiefen Satans. Das sind die Tiefen Satans, das ist eine Verführung. Und schaut mal, was die Folge ist, was Jakobus dann schreibt, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Dieses Verhalten, das heißt, in eigenen Lüsten und Begierden zu leben und nach seinen eigenen Werken zu streben, ist Feindschaft gegen Gott. Andersrum, es reizt Gott zu Eifersucht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt die Bibel. Warum? Warum? Weil es Gottes Eigentum ist. Die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Wir wurden mit ihm verlobt. Er hat mit uns einen Bund geschlossen. Wir werden ein Hochzeitsmahl mit ihm feiern. Und wenn wir uns auf etwas anderes verlassen, als auf das, was er getan hat in und durch seinen Sohn Jesus Christus, wenn wir unsere Hoffnung auf etwas anderes setzen, auf andere Dinge, und wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft etwas zu tun, wozu wir nicht fähig sind, dann begehen wir Unzucht, geistlichen Unzucht und geistlichen Götzendienst. Wenn unser Herz an materiellen Dingen hängen, wenn unser Herz an dem Fleisch hängen, an diesen Dingen, das ist Götzendienst. Das sagt die, das ist das Götzendienst und nicht irgendeinem Tempel irgendwo hingehen und irgendeinen griechischen Gott anbeten. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wenn wir unser Leben so ausrichten auf die Dinge dieser Welt. Wenn wir unser Glück und unser Streben danach ausrichten, wie viel verdienen, was wir haben, Anerkennung, Stellung, Geld, Macht, all diese Dinge. Wenn wir unsere Dinge auf diese Dinge dieser Welt Hoffnung setzen, dann begehen wir Götzendienst und Unzucht. Und die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Vers 5. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersucht sehnt er sich nach dem Geist, der ihn in uns wohnen ließ. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns versiegelt. Er hat uns einen Bund mit uns geschlossen. Er hat gesagt, du bist mein. Und damit, das ist das Siegel des Geistes. Er hat einen Geist in uns wohnen. Lässt ihn in uns wohnen. Das heißt, es ist die Garantie, dass wir zu ihm kommen. Und wenn wir aber den Geist betrüben, wenn wir uns nicht auf ihn uns ausrichten, uns nicht zu ihm wenden, dann sagt die Bibel, eifersüchtig ist er. Er ist eifersüchtig. Mit dem Vers 6 möchte ich das hier gewisserweise schließen. Schaut mal diese Perspektive. Vers 6 und folgende. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Dann sagt er, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist der Weg. Der Weg ist nicht in der Anstrengung, okay, dann darf ich das jetzt nicht tun, dann darf ich das nicht denken, dann darf ich das nicht machen. Da sind wir genau da, da sind wir wieder beim Werk. Der Weg ist, sich dieser Welt, der Welt zu sterben. Der Weg ist, diesen Dingen zu entsagen. Es liegt nicht in dem, was wir tun können, in unserer Disziplin, unserem Fleiß, in unserer Frömmigkeit. Der Weg ist folgendes. Naht euch Gott. Wendet euch Gott zu. Das Prinzip ist, in dem Moment, in dem ich mich Gott zuwende, passiert automatisch etwas. Ich wende mich der Welt ab. Schaut mal, in dem Moment, in dem ich euch den Fokus hier abwende oder andersrum, indem ich mich einen anderen Fokus suche, in dem gleichen Augenblick wende ich mich von euch ab. Mein Anliegen ist nicht, ich wende mich von euch ab. Und dann, okay, wo wende ich mich hin? Sondern in dem Moment, wenn ich mich Gott zuwende, dann hat es eine Folge. Ich wende mich der Welt ab. Und somit wende ich mich dem Teufel ab. Das Geheimnis des Widerstehens der Welt und des Widerstehens dem Teufel ist nicht gegen den Teufel kämpfen. Ist auch nicht gegen die Welt kämpfen. Nicht gegen die Versuchungen, Prüfungen und Kämpfen, sondern das Geheimnis liegt darin, uns dem zuzuwenden, der uns in der Gnade annimmt. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und umso mehr gibt er uns Gnade. Wenn wir uns zuwenden, dann erleben wir. Und dann wendet er sich aus Gnade in den Jesus Christus, wendet er sich uns zu. Und wir sind bei ihm. In dem Moment sterben wir dieser Welt. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ein tiefes Geheimnis. Und ich Mir fehlen die Worte, das wirklich so zu erklären, aber ich hoffe, dass es für euch verständlich sind. Das alles wird vertieft. Was hat das nochmal mit der Offenbarung zu tun? Wenn wir von der Unzucht, von der Toleranz gegenüber Irrlehrer, von der Akzeptanz der Irrlehrer und dann auch von der Gemeinde Sardes, von der Auswirkung dieser Lehre, die letztendlich einen geistlichen Tod brachte, reden, dann reden wir hier wirklich von geistlichen Dingen, und zwar wir reden von der Zuwendung zum Evangelium und von der Abwendung von dieser Welt. Und die Irrlehre und die Unzucht besteht darin, Jesus Christus und dem Evangelium sich abzuwenden und seine Hoffnung auf etwas anderes zu setzen. Ob das politisch ist, ob das wirtschaftlich ist oder ob das religiös ist, spielt keine Rolle. Wenn wir unsere Hoffnung, unser Leben auf etwas anderes setzen als auf das Evangelium und somit auf Jesus Christus, so begehen wir geistlichen Ehebruch und geistliche Unzucht und Götzendienst. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird dafür sorgen. Er wird dafür sorgen, dass wir das nicht tun. Und das tut er. Und er zeigt, was er, Jesus, was er durch die Engel, zeigt es dem Johannes und somit den sieben Gemeinden, was er tut, damit er die Gemeinde allein für sich selbst hat. So, er reinigt nicht nur die Gemeinde, sondern er vernichtet alles Feindliche, was die Gemeinde davon abbringt, allein ihm zu gehören. Und am Ende wird er alles vernichten. Am Ende bleibt nur er und die neue Schöpfung und die Gemeinde. Was für eine herrliche Botschaft. Das war sozusagen die erste Stunde, die erste Einheit, die erste Hinführung. Und in der zweiten gucken wir uns, wie gesagt, noch den Herrschaftsstab an und den Morgenstern. Und in der dritten kommen wir dann zu der Gemeinde Sardes und einer ersten Einführung dazu. An dieser Stelle noch vielen Dank für eure Treue, vielen Dank fürs Zuhören, für das Mitgehen, für jede Unterstützung. Ich bin Jesus sehr, sehr dankbar dafür und Gott segne euch.